Die Frage, warum wir überhaupt das Buch Nehemia uns anschauen, jetzt über mehrere Wochen, das wird uns einige Zeit begleiten, kann man sich durchaus stellen. Wir haben im letzten Jahr uns ziemlich viel im Neuen Testament aufgehalten, haben Predigtreihen aus dem Neuen Testament vorzugsweise gehabt. Und jetzt die Frage, warum gehen wir ins Alte Testament und verbringen so viele Wochen in einem alttestamentlichen Buch? Können wir das Alte Testament nicht hinter uns lassen? Ich glaube, es ist wichtig für uns als Gemeinde, dass wir eine gute Ausgewogenheit haben, dass wir die ganze Bibel uns betrachten, dass wir das Neue Testament und auch das Alte Testament uns anschauen und auch genügend Zeit geben, auch für alttestamentliche Bücher. Und es ist auch so, dass im Neuen Testament das heißt, dass das Alte Testament, die Geschichten darin, sind uns zum Vorbild geschrieben. Das heißt, wir sollen auch aus den alttestamentlichen Geschichten, aus den alttestamentlichen Büchern Lektionen lernen. Auch wenn wir, Theologen nennen das Heilsgeschichte, auch wenn wir in der Heilsgeschichte zu einem anderen Zeitpunkt sind. Die wenigsten, die hier unter uns sitzen, sind Juden aus dieser Zeit, denn die sind alle verstorben. Und mit Jesus Christus hat eine neue Ära begonnen. Ja. Und auch wenn wir in einer anderen Epoche sind, von Gottes Geschichte mit den Menschen und mit der Welt, ist es dennoch lohnend für uns, Lektionen hier raus zu erkennen. Wer ist Gott? Wie ist er zu seinen Kindern? Wie ist er zu den Menschen? Und wie interagieren Gläubige mit ihrem Gott? Und der letzte Punkt, warum wir uns auch ins Alte Testament stürzen, ist, dass Jesus selber gesagt hat, dass das, was wir im Alten Testament lesen, dass das alles auf ihn hinweist, dass im Alten Testament quasi der Schatten liegt von Jesus Christus selbst. Und wenn wir uns das Alte Testament anschauen, sehen wir Persönlichkeiten, sehen wir Figuren, sehen wir Ereignisse, die ihre Erfüllung in Jesus finden. Dass das sozusagen Vorläufer sind von dem Original. Das bedeutet für uns, dass wenn wir uns jetzt viel mit Nehemia beschäftigen, und so groß mein Respekt gegenüber dieser Person Nehemia ist, meine endgültige Wertschätzung, mein endgültiger Respekt und meine Ehrerbietung gilt nicht dem Menschen Nehemia, sondern dem wahren Nehemia, dem besseren Nehemia, der das auch ausgefüllt hat, was Nehemia nicht konnte. Nehemia war nämlich nur ein Mensch. Mit dem Namen Nehemia bedeutet der Herr tröstet. Die alttestamentlichen Juden hatten halt immer auch Namen, die oft ihren Auftrag auch irgendwie beschrieben haben. Ist mal spannend zu schauen, was ist deine Bedeutung von deinem Namen und findest du das irgendwie in deinem Leben wieder? Bestätigt sich das biografisch? Waldemar heißt Herrscher? Ich überlasse den Rest eurer Fantasie. Kommen wir zurück zu Nehemia. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Nehemia heißt der Herr tröstet. Und das, was er repräsentiert, ist durchaus eine Bewegung Gottes, wie Gott sein Volk durch das, was Nehemia tut, tröstet. Aber er ist nur eine Vorausschau auf das, was Jesus Christus in Perfektion tut. Denn der wahre Trost, der endgültige, vollkommene Trost kam dann in Jesus Christus zu 100%. Und deswegen, wenn wir uns in das Nehemia-Buch stürzen, möchte ich dich bitten, reflektiere gemeinsam mit mir immer wieder die Taten und die Wesenszüge von Nehemia und schau, worin finde ich hier Ansätze von dem, was Jesus auch getan hat, wie Jesus unterwegs war, wie er, und das ist unser heutiges Thema, aus Leidenschaft in den Riss getreten ist. Das hat Nehemia getan, aber Jesus hat es weitaus größer getan. Jesus ist der, der vollkommen tröstet und das zu Ende brachte, wozu kein menschlicher Nehemia imstande war, ist. Okay, wir haben heute drei Punkte, die wir uns anschauen werden. Der erste Punkt ist Trauer über niedergerissene Mauern. Der zweite Punkt, Betroffenheit alleine ist nicht genug. Drittens, warum wir nicht in den Riss treten. Wir beginnen mit den Versen 1 bis 3. Dort heißt es, Geschichte Nehemias des Sohnes Hachaljas. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war, da kam Hanani, einer von meinen Brüdern. Er und einige Männer aus Juda, und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren. Und ich fragte nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Wir werden jetzt keine Geografiestunde abhalten, wo diese ganzen Ortschaften liegen. Da möchte ich euch nicht zu sehr ins Detail führen. Das könnt ihr gerne mit euren Karten hinten in euren Bibeln genauer nachsehen. Aber eins steht fest, Nehemia ist nicht dort, woher gerade sein Bruder Hanani und seine Begleiter kommen. Denn die kommen gerade aus dem Land Israel, dorthin, wo Nehemia ist. Und Nehemia ist jemand, der nicht in Israel lebt, sondern unter persischer Herrschaft sozusagen ist und in einer misslichen Lage war, dass er, das werden wir uns gleich nochmal anschauen, eine Verschleppung erlebt hat und als Jude nicht mehr in Israel lebt, sondern im Ausland und dort quasi in so einer Art Gefangenschaft noch steckte. Quasi Gefangenschaft deswegen, weil Nehemia in einer Zeit lebt, wo es am Bröckeln ist, ja, wo es Möglichkeiten gibt, auch wieder zurück ins Land zu gehen, ins Land Israel, und das haben auch einige in Anspruch genommen. Aber Nehemia befindet sich noch nicht dort. Ist vielleicht zu vergleichen, ich bediene diese Geschichten immer wieder, so von uns Russlanddeutschen, wir wollten auch zurück, aber wir konnten nicht, und dann sind einige schon losgezogen, als es dann politisch, ich sag mal, lockerer wurde. Aber einige sind noch zurückgeblieben, einige bis heute, aber die meisten sind, denke ich, wieder endlich zu Hause. Genau. Und Nehemia hat eine sehr, sehr feine Stellung. Das sehen wir am Ende des ersten Kapitels. Da sagt er ja, dass er der Mundschenk war vom König. Also, dass er derjenige war, der vorgekostet hat. Also eine sehr, sehr vertrauensvolle Stellung hatte am Königshof. Und das war schon was. Das war schon was. Als Jude dem feindlichen König, da im Königshof zu dienen. Und es war nämlich so, wenn jemand den König was anhaben wollte, wenn er ihn irgendwie umbringen wollte, dann hat man oft das Essen oder das Trinken vergiftet und dann hatte man halt einen Mundschenk. Den hatte man gesagt, okay, du isst zuerst und trinkst zuerst und dann ich. Also ist auch eine heikle Geschichte, aber auch eine, die mit sehr viel Vertrauen bespickt ist. Und Nehemia hat eine gute Position. Am Königshof zu sein, das ist schon etwas Gehobenes. Und was ich spannend finde in diesen Versen ist, dass Nehemia, obwohl es ihm gut geht, obwohl er das beste Essen isst und das beste Trinken trinkt, was es im Land gibt, ist er nicht selbstgenügsam und satt in sich selbst. Sondern in den ersten drei Versen merken wir, dass Nehemia jemand ist, der an andere denkt, der andere im Blick hat und das Interesse des Wohlergehens der anderen für ihn wichtig ist und an erster Stelle steht. Und besonders beschäftigt Nehemia die Sache Gottes. Wie geht es den Kindern Gottes? Wie geht es dem Volk Gottes? Wie geht es der Stadt Gottes, wo Gott doch einen Plan hat? Das ist das, was Nehemia antreibt. Er geht sozusagen innerlich in dem Gespräch aus seiner Komfortzone raus und interessiert sich wirklich, wie geht es dort ab? Wie geht es meinen Leuten, die ich gar nicht kenne? Mit denen ich gar keine Beziehung habe. Aber erzähl mal, wie geht es denen dort? Was erleben sie dort? Und wie eben gerade schon so leicht angeschnitten, Israel ist der Bestimmungsort für die Juden. Und im Alten Testament das müssen wir halt verstehen, um das ganze Buch zu begreifen. Im Alten Testament war die Stadt Jerusalem und der Tempel da drinnen war im Prinzip der zentrale Ort der Anbetung. Dort hat, wie Gott hat es so formuliert, dass er dort Wohnung genommen hat. Es versucht mit einer menschlichen Redeweise im Prinzip uns zu erklären. Dort wollte er seine Gegenwart erfahrbar machen lassen und hat sich Jerusalem ausgesucht, diese Stadt und im Tempel. Und deswegen hatte Jerusalem und der Tempel eine extrem hohe Bedeutung für Juden in der damaligen Zeit. Und diese Bedeutung wird auf vielen Seiten des Alten Testaments deutlich. Dann lass uns mal in Psalm 122 gehen, wo ihr seht, wie David über Jerusalem zum Beispiel spricht. David schreibt hier ein Psalmlied, Psalm 122, 1 bis 4. Und ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Unsere Füße standen dann in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich geschlossene Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen. Die Stämme Jahs, oder das ist wirklich ein Spitzname für Jahwe. Interessant, dass es im Hebräischen für Gott einen Spitznamen gibt, Jah. Also für die Stämme Gottes, ein Mahnzeichen für Israel, um den Namen des Herrn zu preisen. Ja, also hier wird es als ein sehr, sehr hoher Wert angesehen, dass Jerusalem steht und fest umschlossen ist und dass es nicht umgehauen wird von den Feinden, sondern ein sicherer Ort ist, wo man Gott nahen kann und wo Gott sich zeigt. Und deswegen kennen wir vielleicht dieses Wort, Herr, in deinen Vorhöfen ein Tag zu sein, ist besser als 1000 sonst wo. Ja, in Jerusalem zu sein, im Tempel zu sein, war das höchste der Gefühle für einen Juden. Das war sein Bestimmungsort. Und die Zerstörung von eben dieser Stadt und des Tempels war genau das Gegenteil, die absolute Katastrophe. Das war die absolute Schande überhaupt. Das ist mehr als irgendwie ein Statussymbol. Ihr könnt euch vielleicht noch an 9/11 erinnern, an die World Trade Center, die katastrophal in Schutt und Asche lagen. Und die ganze westliche Welt hat mitgefiebert, weil da irgendwie so eine Symbolik, ja, so eine Symbolik für dieses Land, für den Westen irgendwie in Schutt und Asche war. Und das war schrecklich. Aber für die Juden ist das noch nicht mal im Ansatz zu vergleichen. Denn so wichtig das World Trade Center war für den Westen oder für Amerika, das kannst du nicht vergleichen mit dem Ort, wo Gott gesagt hat, hier will ich sein. Hier sollt ihr zu mir kommen und in Gemeinschaft mit mir leben. In Psalm 79 wird das nochmal sehr pointiert gesagt, Vers 1 und 9, wo der Psalmist Asaf Folgendes sagt: Gott, Nationen sind in dein Erbteil gekommen, haben deinen heiligen Tempel verunreinigt, haben Jerusalem zum Trümmerhaufen gemacht. Und in dieser Situation befindet sich quasi Jerusalem in der Zeit von Nehemia. Vers 9: Hilf uns, Gott unseres Heils, um der Ehre deines Namens willen. Rette uns und vergib unsere Sünden um deines Namens willen. Die menschlichen Katastrophen, und ich nehme jetzt mal 9/11 als Beispiel, sind eine Katastrophe, die vorrangig auf menschlicher Ebene stattfindet. Die Ehre unseres Landes und die Ehre von uns Menschen, unseres Volkes wurde angekratzt. Aber in Jerusalem, da sagt Asaf, es geht hier nicht nur um unsere Ehre als Volk, das auch. Aber es geht hier auch vor allem um deine Ehre. Denn du hast einen Entschluss gefasst. Und wir sehen, dass das nicht mehr lebt, dass das nicht mehr Wahrheit ist. Also handle. Also es war ein Riesenproblem, dass Jerusalem in Schutt und Asche war und dass die Mauern niedergerissen waren. Und Nehemia verweist in seinem Gebet auf, wenn du das Alte Testament kennst, dann merkst du, okay, er zitiert hier förmlich Passagen aus dem Alten Testament und erinnert in seinem Gebet an einen Deal, den Gott mit Israel geschlossen hat. Und dieser Deal, den finden wir in 5. Mose 28. Verzeihung, dass wir heute an einem Sonntagmorgen so gleich richtig tief gehen, aber das ist nötig, um die Schätze zu heben. 5. Mose 28. Bevor die Juden in das Land hineingegangen sind, sie wurden ja aus der Sklaverei herausgeführt, sind durch die Wüste gegangen und standen dann vor dem Land, was sie einnehmen sollten. Dort gibt es einen Deal, den Gott mit ihnen macht. Und da sehen wir in den Versen 1 und 2, 5. Mose 28, und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle. Dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Und dann kommt eine ganze Latte an Segnungen, Versprechungen. Wenn ihr in mir bleibt und mit mir verbunden bleibt, dann werdet ihr gesegnet sein. Und dann lesen wir weiter in Vers 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, so dass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnung zu tun, die ich dir heute gebiete. Dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Also Segen und Fluch. Du entscheidest, auf welcher Ebene wir einander begegnen. Wir lesen weiter in Vers 49. Der Herr wird von ferne, und jetzt ist ein Beispiel, was dieser Fluch beinhaltet, wenn Israel sich von Gott abwendet. Der Herr wird von ferne, vom Ende der Erde her, eine Nation über dich bringen. Wie der Adler fliegt, so kommt sie, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst. Vers 52. Und sie wird dich belagern in all deinen Toren, bis auf deine hohen und festen Mauern, auf die du vertraust, in deinem ganzen Land gefallen sind. Und sie wird dich belagern in all deinen Toren, in deinem ganzen Land, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Also, und Nehemiah erinnert sich an diesen Deal. Den haben wir miteinander geschlossen. Und das, was hier passiert, dass Jerusalem in Schutt und Asche liegt und die Stadtmauern nicht aufgerichtet sind, das ist ein Resultat unseres Ungehorsams, dass wir dir nicht vertraut haben und dir nicht gefolgt sind. Und ja, es ist alles so wie befürchtet auch eingetroffen. Wenn du das Alte Testament liest, dann geht es quasi die ganze Zeit nach Mose um diese Geschichten, dass ein Verfall, ein geistlicher Verfall stattfindet im Volk der Israeliten, sie ihren Gott vergessen und Gott dann tatsächlich das wahrmacht, was er angedroht hat und sie die Konsequenzen schmecken mussten. So. Doch wie durch ein Wunder, und das lesen wir besonders in dem Buch Esra und Nehemia, ist eigentlich ein Werk früher gewesen, heute haben wir daraus zwei Bücher, früher war das ein Werk. Wie durch ein Wunder wurde den Juden auf einmal erlaubt, wieder zurückzukehren in ihr Land. Was eigentlich völlig irre war, womit niemand gerechnet hätte, konnten sie auf einmal tatsächlich in Scharen wieder zurück aus der Deportation, aus der Verschleppung, wieder zurückgehen in ihr Land zu ihrem Bestimmungsort. Denn Gott bleibt treu. Ja. Gott hat einen Plan und den kann niemand zunichte machen. Und sie dürfen zurückkehren und dürfen mit den Aufbauarbeiten wieder beginnen. Aber dieser Wiederaufbau von der Stadt Jerusalem geriet ins Stocken, weil es feindliche Mächte außenrum gab, denen das gar nicht gefallen hat, dass Israel wieder stark wird. Denn sie wussten, wenn Israel erstmal wieder zu seiner Stärke zurückkehrt, denn sie hatten noch in Erinnerung von Geschichtserzählungen, welche Macht Israel einst hatte, dass so ein kleines, Verzeihung, Popelvolk auf einmal da einmarschierte und mit einer Macht, wie man sie sich nicht beschreiben konnte. Deswegen waren feindliche Mächte überhaupt nicht daran interessiert, dass Israel wieder zu dieser Stärke zurückkehrt. Und die Stadtmauern blieben, obwohl einige zurückgekehrt sind, wieder aufbauen durften, blieben die Stadtmauern niedergerissen. Und das ist die Situation in den Versen 1 bis 3, dass die Leute da sozusagen eine Besichtigung gemacht haben in Jerusalem, haben sie das alles angeschaut und kommen zurück. Nehemia sieht diese Leute, seinen Bruder Hanani, man weiß jetzt nicht genau, sein leiblicher Bruder oder nur so Glaubensbruder. Ich vermute, dass es sein Bruder war, aber das ist jetzt nicht so relevant. Und er sieht sie kommen und er interessiert sich. Wie sieht es dort aus? Geht es dort voran? Oder ist es immer noch das gleiche Problem? Denn eine Stadt ohne Mauern. Und ich weiß, das ist natürlich heutzutage in unserem politischen Diskurs ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Mauern bauen. Aber damals, meine Lieben, eine Stadt ohne Mauern war keine Stadt. War keine Stadt. Ich möchte nicht sagen, dass wir jetzt hier eine Mauer um unsere Gemeinde bauen sollen oder um Emmendingen. Das ist nicht der Punkt. Aber damals, eine Stadt ohne Mauern hatte keinerlei Hoffnung. Hatte keinerlei Hoffnung. Sie war über kurz oder lang dem Untergang geweiht. Und das wurde förmlich sprichwörtlich in Israel. Wir lesen in Sprüche 25, Vers 28. Lest mal mit mir. Unser Beamermann ist schneller als ich beim Aufschlagen. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer. So ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Noch einmal, liebe Männer, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauern, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Was ist Selbstbeherrschung? Selbstbeherrschung ist, dass wenn ein negativer Einfluss auf mich zukommt, auf mich niederprasselt, dass ich in der Lage bin zu sagen, nein, halt, stopp. Das will ich nicht, das ist nicht gut und ich beherrsche mich und fall nicht sofort in jede Versuchung. Feindliches kann mich nicht sofort treffen. Aber ein Mann ohne Selbstbeherrschung ist wie eine Fahne im Wind. Er erlebt eine Krise und ist sofort erschüttert. Er erlebt Anfeindung, ist sofort fertig. Und eine Stadt wurde sprichwörtlich damit verglichen wie ein Mann, der keine Selbstbeherrschung hat. Und die Selbstbeherrschung für eine Stadt, dass sie in der Lage ist, Feindliches abzuwehren und zu wissen, wer bin ich? Was ist mein Auftrag? Hat im Prinzip diese Mauer um eine Stadt symbolisiert. So, wir gehen zurück zu Nehemia. Seid ihr noch da? Niemand winkt. Nehemia, Kapitel 1, Vers 4. Es geht weiter. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Eben gerade haben wir noch die Beschreibung von Israel gehört, wie es da heißt, dass Jerusalem in Unglück ist, in Schmach, in Zerbruch und in Brand. Und im nächsten Vers beschreibt Nehemia, und das ist so das Spannende an diesem Buch, dass es auch ein Selbstbericht ist von ihm, ein biografischer Bericht von Nehemia. Wie dann beschrieben wird, die Stadt ist im Unglück, in Schmach und niedergerissen und ich setze mich da nieder. Ich weine und ich trauere. Und das finde ich so krass. Es ist so, als wenn Nehemia den Zustand des Volkes Gottes reflektiert in seiner Person. Dass das, was wahr ist an Jerusalem, das niedergerissen ist, das auch seinen Geist niederreißt und er sich mit Gottes Sache auf eine Art und Weise verbindet und über zerbrochene Mauern trauert, finde ich phänomenal. Und ich habe mich so gefragt, wenn er das so sagt, ich setzte mich hin, weinte und trauerte tagelang. Was hat dich das letzte Mal tagelang aufgewühlt? Was tangiert dich? Was beschäftigt dich Tag und Nacht? Du sagst, das treibt mich um, Tag und Nacht, tagelang. Wir werden nächste Woche hören, dass es nicht nur Tage waren, sondern 5 Monate. Was ist es? Was ist es? Für Nehemia ist es die Sache Gottes, und die Anbetung Gottes. Das liegt ihm auf dem Herzen. Und jetzt müssen wir natürlich im Folgenden, wir sind nicht in dieser Situation, wir leben nicht in dieser Zeit. Wir pilgern nicht nach Jerusalem und niemand hat die Erwartung von uns, ich muss irgendwie, um Gott zu begegnen, in einen Tempel nach Jerusalem gehen. Und das liegt daran, dass mit dem Kommen Jesu sich die Verortung der Anbetung radikal verändert hat. Radikal. Das kennt ihr aus der Geschichte von Johannes 4 zum Beispiel. Wo sollen wir anbeten? Auf welchem Berg oder in welcher Stadt? Und Jesus sagt, nee. Es wird eine Zeit kommen, wo ihr nicht mehr an einem zentralen Ort Gott begegnet. Die Anbetung Gottes, seitdem Jesus gekommen ist, hat sich so verändert, dass Gott dort angebetet wird, wo die Kinder Gottes zusammenkommen. In der Gemeinde findet die Anbetung Gottes statt. Und das ist dezentral. An allen möglichen Orten. Und ich hoffe, auch heute hier, wo Kinder Gottes zusammenkommen. Dort findet heute Anbetung statt. Und das macht 1. Petrus 2, Vers 5 sehr deutlich, indem Petrus sagt, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Und er verknüpft das hier mit dem Tempel. Leute, wir brauchen keinen zentralen Ort mehr. Jesus hat sozusagen eine neue Idee uns weitergegeben, wie es von nun an funktionieren soll. Und jetzt sind wir auf einmal diejenigen, die den Tempel formieren. Ich sehe noch gerade nicht so viel Begeisterung in diesem Raum über den, aber gut. Ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht, um das nochmal zu verdeutlichen. Bobby Jameson sagt, wegen des neuen Bundes, den Christus eingeleitet hat, hat die gemeinsame Anbetung eine ganz andere Struktur als die gemeinsame Anbetung unter dem alten Bund. Statt sich am Tempel in Jerusalem zu versammeln, treffen sich die Gläubigen in Ortsgemeinden an unterschiedlichen Orten, an denen sie leben. Gottes Gegenwart ist nicht länger auf das Allerheiligste beschränkt, also ein Bereich innerhalb des Tempels, und wird nicht länger von Priestern beschützt, sondern Gott lebt nun durch den Geist in jedem einzelnen Christen und Christus ist gegenwärtig, wo auch immer sich sein Volk versammelt. Meine Lieben, das ist phänomenal. Das ist phänomenal. Wenn unser Herz sich auf diese Wahrheit einlässt, dann gehst du in die Gemeinde ganz anders. Wir sind lebendige Steine. Gott lebt in uns. Und wenn wir uns miteinander sammeln und treffen, dann manifestiert sich Gottes Herrlichkeit. Und sie ist zugänglich für uns. Sie ist nicht weit weg, sondern sie ist hier. Aber leben wir in dieser Erwartungshaltung? Erkennen wir, dass das der Ort der Anbetung Gottes ist? Und deswegen hat auch Nehemia für uns heute etwas zu sagen, auch wenn wir in einer anderen Zeit leben. Und zwar Folgendes. Kümmert dich der Zustand der Gemeinde. Nehemia hat damals der Zustand von Jerusalem gekümmert. Zu Recht. Aber heute ist nicht unsere erste Frage, wie sieht die Mauer in Jerusalem aus? Das ganze Thema Israel können wir zu einem anderen Zeitpunkt mal behandeln. Auch da gibt es vieles zu sagen. Aber zuallererst im Neuen Testament ist der Fokus, wie sieht der Zustand der Gemeinde aus? Wie sieht das Reich Gottes aus, was Gott hier mit uns baut? Wie sehen die Steine aus? Und wir haben gehört, wer die Steine sind. Wir sind die Steine. Und ich frage dich heute, wenn dir der Nehemia zu weit weg ist und zu schwierig, warum macht immer, wie sehr macht dich der Zustand der Kirche, wie sehr macht dich der Zustand der Gemeinde in Emmendingen, in Deutschland und weltweit, wie sehr macht er dich, wie sehr übermannt dich das, wie sehr macht dich das betroffen? Ist dein Herz ergriffen von dem Zustand, in dem wir gerade leben? Ist das überhaupt etwas, was du registrierst? Meine Lieben, Nehemia war jemand, als er Menschen gesehen hat, seinen Bruder, wo er wusste, er hat gerade meine Glaubensbrüder, meine Glaubensschwestern in einem fernen Land, hat er gesehen, war sein Interesse, wie sieht es dort aus? Und wenn du von einem anderen oder wenn wir von einem anderen Land hören, interessiert uns zuerst das Klima, ob es sich irgendwie lohnt, im nächsten Sommer dort Urlaub zu machen? Und wir dann die ganzen Bücher uns holen aus den Reisebüros und schauen, ist der Strand auch wirklich Sand oder Kies? Ich mag nicht so Kiesstrände, ich mag lieber schönen, feinen Sand, deswegen achte ich auf sowas. Aber für Nehemia war die erste Frage, und du kommst aus Mallorca, wie geht es der Gemeinde? Wie geht es den Gläubigen dort? Wie geht es der Sache Gottes auf Mallorca? Meine Lieben, die Trauer um zerstörte Mauern, die gilt auch heute noch. Denn die Mauern der Gemeinde in Europa, in Deutschland, die bröckeln massiv, meine Lieben. Wir haben kein festes Bollwerk. Das christliche Erbe im Abendland, im christlichen Abendland, schwindet dahin. Als ich ins Studium gegangen bin, ins Theologiestudium, als junger, agiler und flexibler Kerl, habe ich so gedacht, ich weiß, was den Gemeinden fehlt. Hatte ein paar intensive Gotteserfahrungen und ich dachte, einfach so, das, was ich so erlebt habe, wenn das alle erleben, dann daran leidet die Gemeinde, dass sie halt gewisse Dinge nicht erlebt, die ich erlebt habe. Soweit, so gut. Dann war ich im Studium und dann habe ich gemerkt, das, was ich erlebt habe und was andere erleben sollten, das ist ein Luxusproblem. Und das ist nicht die erste Frage. Dann habe ich gesehen, woran unser Land leidet. Dass Theologen und Lehrer, Bibellehrer, dem Wort Gottes keine Autorität mehr schenken. Und wenn ich hier irgendwelche Erfahrungen aus der Bibel mache, wenn das Wort für dich nicht mehr gilt, dann brauchen wir nicht über die paar Seiten da reden, von denen ich dir erzählen wollte. Sondern Gottes Wort als Gänze wird nicht mehr als Gottes Wort anerkannt. Und mit Autorität begegnet. Und daran, meine Lieben, erkranken die Mauern der Gemeinde in Deutschland. Und das ist nicht nur so, dass das irgendwo weit weg ist auf irgendwelchen Uniplätzen. Ich werde jetzt mal ein bisschen ortsnah, und das ist, du musst nicht weit gehen, und auch in Emmendingen in Gottesdiensten zu sitzen und zu hören, wie die Leiter von vorne das größte und wichtigste Gebet, was uns Jesus gegeben hat, einfach pervertiert wird und die Gemeinde dazu aufgerufen wird, zu beten, Mutter Gottes im Himmel. Ihr wisst, das Vaterunser, ja? Vaterunser, mein geheiligt werde dein Name. Und du musst hier in unserem Landkreis nicht weit gehen, dass du Leiter siehst, Verantwortungsträger, Pfarrer, die von vorne so etwas ihrer Gemeinde aufdrücken und sagen, jetzt beten wir mal Mutter Gottes im Himmel. Meine Lieben, das ist eine zerbrochene Mauer. Und wenn wir, ah ja, meine Güte, Waldemar, glaubst du, dass der Vater mit mir ein Geschlecht hat? Das ist doch gar nicht das Thema. Ob ich glaube, ob der himmlische Vater im Himmel, ob er so ein Mann ist wie ich, also geschlechtlich, das ist doch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Jesus Christus gekommen ist und uns Gott vorgestellt hat. Und Jesus Christus Gott bekannt gemacht hat. Wer bin ich, dass ich der Selbstoffenbarung Gottes etwas hinzufüge oder es verdrehe und verändere? Wer mir kommt und sagt, ja, du bist so naiv, so glaubst du, dass Gott ein Geschlecht hat? Sag mal, du schnallst, glaube ich, nicht, worum es geht. So eine naive Diskussion führe ich nicht mit dir. Gott ist Geist. Gott ist nicht Mann, so wie ich. Das ist nicht der Punkt. Und es ist auch nicht so, nur weil ich ein Kerl bin, möchte ich, dass Gott unbedingt als Vater angeredet wird. Ich möchte, dass Gott als Vater angesprochen wird und angebetet wird, weil Jesus uns so weitergegeben hat. Und wenn Jesus uns etwas weitergegeben hat, dann uns zum Segen, damit es gut für uns ist. Und wenn ich eine Schwierigkeit damit habe, dann gehe ich in die Seelsorge Gottes und bitte ihn, dass er mein Herz auf seine Spur bringt. Und nicht, wenn ich ein Problem mit diesem Gott habe, mit seiner Selbstoffenbarung, dann drehe ich sie einfach um. Meine Lieben, das sind zerbrochene Mauern in unserer Stadt, wovon ich spreche. Nur die Frage ist, wenn du das hörst, was macht das mit dir? Nehemia ist nicht zur Tagesordnung übergegangen. Nehemias Herz hat getrauert davor, als er das gehört hat. Ich saß in einer Gemeinde, ich habe es vielleicht schon mal erzählt, wie auf einmal von der Kanzel predigt der Prediger, dass er die Gemeinde vor der Vorstellung warnt, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden sterben musste und den Zorn Gottes abgewendet hat. Ich warne euch vor so einer Vorstellung, dass Jesus Christus aufgrund unserer Sünde sie auf sich nahm und den Zorn Gottes quasi absorbiert hat und von euch abgewendet hat. Wovor er gewarnt hat, war das hier. Komplett. Und ich saß dort im Gottesdienst, hab gewartet, ich war zu Gast. Wo steht jemand auf? Und alle haben am Ende nur genickt und Amen gesagt. Meine Lieben, das sind zerbrochene Mauern. Ich möchte nicht alles schlecht reden, aber es gibt diese zerbrochenen Mauern. Und da ist ein Riss drin. Was macht das mit uns? Was macht das mit uns? Kommt, wir gehen weiter in Vers 4. Denn, und das ist der zweite Punkt, Nehemia war betroffen, aber Betroffenheit alleine reicht nicht. Es geht nämlich weiter. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Ich finde, das eine ist betroffen zu sein. Aber dann auch aus dieser Betroffenheit, aus diesem Aufgebrachtsein zu switchen und dann auch ins Gebet leidenschaftlich zu gehen, das ist ein Sprung, den viele nicht schaffen. Man kann sich Abende treffen und über den Zustand jammern und wirklich sagen, das ist beklagenswert und das finde ich ganz, ganz schlimm. Aber wie viel davon mündet dann im Gebet? Wie viel mündet dann davon wirklich vor Gott? Herr, hilf! Herr, verändere du etwas! Und wenn es sein muss, gebrauche mich dazu. Ihr guckt gerade wie Autos. Ich erlebe es oft. Ich erlebe es oft, dass wenn ich mit Christen zusammen bin, dass man über alle möglichen Themen spricht und dann so, wir sind in Übereinstimmung darum, dass das alles ganz, ganz schlimm ist. Und dass wirklich Gott eingreifen müsst. Das muss wirklich geändert werden. Wir sehen uns morgen. Und ich denke so, das ist doch nur die halbe Packung. Das Wesentliche fehlt doch. Und ich glaube, dass in diesem Raum, von dem, was ich gerade erzählt habe, zumindest ist es meine Hoffnung, viele betroffen waren von dem, was ich gesagt habe. Wenn nicht, können wir vielleicht ein andermal nochmal drüber sprechen. Ich glaube schon, dass einige dachten, boah, krass. Und? Was macht das jetzt mit uns? Sind wir betroffen? Und ziehen unseres Weges? Nehemia nicht. Nehemia ist nicht nur betroffen. Er handelt. Ist übrigens wieder ein Vorschatten auf Jesus. Ich hatte es in meiner ersten Predigt in diesem Jahr, dass Jesus sich selber auch nicht genug war betroffen war über den Zustand der Menschheit, sondern er hat gehandelt. Er ist weitergegangen. Er ist in Aktion getreten. Und was mir an Nehemia gefällt, und das werdet ihr in den nächsten Kapiteln auch sehen, Nehemia ist ein totaler Machertyp. Das ist ein Stratege, der packt an. Und das ist keiner, der auf der Zuschauertribüne sitzt, frag dich, auf welcher Tribüne du sitzt oder ob du mitten im Game bist, mitten im Spiel. Nee, mir sitzt nicht nur auf der Zuschauertribüne. Er will anpacken. Er will da mitten rein. Und er will Teil der Veränderung sein. Aber er beginnt nicht mit Aktionismus, sondern er beginnt mit Gebet. Wir haben in Nehemia einen Mann der Tat und auch einen Mann des Gebets. Wenn du das Gebet rausnimmst, dann wird aus deinen Taten, du machst zwar was, aber vielleicht wirst du mehr kaputt machen, als du dir vorstellen kannst. Denn die Sache Gottes kannst du nicht einfach aus Aktionismus tun. Du brauchst Gott dazu, denn Gott ist es, der sein Haus baut. Und wenn Gott, ihr kennt dieses Wort bestimmt, und wenn Gott sein Haus nicht baut, dann arbeiten die Arbeiter vergebens oder umsonst. Und deswegen ist es kein Zufall, dass wir in diesem sehr, sehr praktischen Buch, wo es so wirklich viel um ganz konkrete Dinge geht, sehen wir immer wieder gestreut Gebete von Nehemia. Manchmal Einzeiler, 9 Gebete finden wir von Nehemia in diesem Buch, was nicht wenig ist. Und Nehemia hat sich gebrauchen lassen. Lass uns mal Hesekiel 22, Vers 30 lesen. Ein sehr, sehr wichtiges Wort in Bezug auch auf Nehemia. Hesekiel war ein Prophet. Könnt ihr noch? Hesekiel war, da war eine Hand. Hesekiel, da war, ihr kriegt Sternchen. Hesekiel war ein Prophet vor Nehemia, nicht so lang vor Nehemia, und hat auch schon die ganze Zerstörung miterlebt und hat die Leute gewarnt und hat gesagt, hey Leute, kehrt um, und hat Folgendes gesagt: Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste. Aber ich fand keinen. Ich bin auf der Suche nach jemanden, der in diesen Riss tritt, der die Mauern zumauert. Und da ist niemand gewesen. Alle waren betroffen von diesen Juden. Alle waren gejammert und gejohlt für was da passiert ist. Aber niemand hat sich gefunden, der so wie Nehemia gesagt hat, so, und jetzt machen wir ganze Sache mit unserem Gott. Nehemia war ja nicht besser davor. Das sehen wir später noch im Text, wenn wir genug Zeit haben. Und die Frage ist, als ich das gelesen habe, Nehemia ist ja kein Augenzeuge gewesen. Das haben ja andere ihm gesagt. Hanani und seine Begleiter. Und ich frage mich, der Nehemia hört das und geht sofort ins Gebet. Da frage ich mich, wo ist sein Bruder? Wo sind die Begleiter? Die waren doch live dabei. Die müssen doch aus dieser krassen Betroffenheit, da muss doch jetzt was geschehen. Und es ist nichts passiert. Wir hören auf einmal nur von diesem einen Mann, der in diesen Riss tritt. Nur dieser Nehemia allein. Er wird später nicht alleine bleiben. Aber wo sind die Männer, die da gerade gekommen sind, im Gebet? Wir sehen sie nicht. Und es ist vielleicht Mutmaßung, weil es uns halt nicht berichtet ist. Aber so wie die Erzählung funktioniert, so wie es uns geschrieben ist, scheint es mir so, manche Kämpfe von Gläubigen werden alleine gekämpft und mussten dann auch alleine gekämpft werden. Ist nicht gut. Ist nicht gut, wenn wir unsere geistlichen Kämpfe alleine kämpfen müssen. Aber das Alte Testament ist voll davon. Von Leuten, die alleine gekämpft haben. Alleine kämpfen im Sinne von eintreten für die Menschen. und eintreten vor Gott, um Vergebung bitten und um Erneuerung bitten. Elia, Daniel und wie sie nicht alle heißen. Wir könnten die Reihe fortsetzen. Und zu guter Letzt, wer war am Ende ganz allein? Unser Herr Jesus selber. Wie Jesus ganz ein Einzelkämpfer auf einmal wurde. Aber wisst ihr, was ich grandios finde? Wenn du die Bibel liest, wirst du sehen, dass Jesus, ich formuliere es zugespitzt, Jesus war der letzte Einzelkämpfer in der Heilsgeschichte. Denn nachdem Jesus wirklich den Kampf alleine gekämpft hat und unsere Sünde auf sich genommen hat und den Zorn Gottes abgewendet hat und uns neue Herzen durch den Heiligen Geist gegeben hat, sehen wir eine neue Bewegung im Neuen Testament, dass es nicht mehr Einzelkämpfer sind, sondern dass Menschen, viele zusammenkommen und zusammenstehen. Und das ist das, was wir in Apostelgeschichte 4, ist das der nächste Vers auf der Folie? Apostelgeschichte 4, Vers 32 sehen. Es heißt, dass sie gebetet haben miteinander als Gemeinde und dann heißt es, die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und das ist ein richtiger Switch in der Heilsgeschichte. Dass im Alten Testament waren es immer nur Einzelfiguren, so dass ein Mose gesagt hat, ich wünschte mir, dass viele aufstehen würden als Propheten, so wie ich es bin. Das war sein sehnlichster Wunsch, dass Menschen auch ergriffen werden von Gott. Und wir sehen, dass im Neuen Testament auf einmal eine neue Bewegung entsteht und wirklich Menschen zusammenkommen. Und das Einzelkämpfertum hat ein für alle Mal ein Ende. Und wenn das hier einkehrt in unserer Gemeinde, dann haben wir ein Problem. Weil das kann es nicht sein. Denn alles ist möglich. Jetzt ist alles möglich. Den Einzelkampf, den hat Jesus allein für uns gemacht. Da müssen wir nicht wieder zurück. Hesekiel fragte, wer tritt in den Riss? Und Nehemia tut es. Nehemia tut das, was getan werden muss. Und, was ich noch besser finde, er tut nicht nur das, was getan werden muss, er tut das, was auch nicht geschafft werden kann. Noch einmal. Nehemia tut nicht nur die Dinge, die er tun muss, wo er eine Verpflichtung sieht, sondern Nehemia sucht sich ein Projekt aus, was menschlich unmöglich ist, was nicht geschafft werden kann. Denn Nehemia konnte nicht damit rechnen, dass der König auch nur eine Sekunde ihm Gehör schenken wird. Es gibt für den König keinen Grund. Denn die Müdigkeit setzt gerade ein. Können wir mal kurz ein Fenster öffnen? Also nicht bei mir. Ich raub euch die Luft zum Atmen. Warum konnte Nehemia davon ausgehen, dass der amtierende König, wie heißt er, Artasasta, also wenn du auf der Suche nach einem neuen Kindernamen bist, Artasasta, tu es nicht. Das ist schlimmer als Waldemar. Nehemia hatte keine Hoffnung, menschlich gesehen, dass hier etwas passiert. Warum? Der Mauerbau von Jerusalem wurde nämlich einige Zeit vorher schon ganz konkret vorangetrieben, vor Nehemia. Wir haben so abgespeichert, Nehemia ist der sozusagen der Erste, der die Mauern aufbaut. Aber im Buch Esra, kurze Zeit davor, lesen wir, dass es eine Phase gab, wo die Juden angefangen haben, die Mauern aufzubauen. Und dieser König, Artasasta, von dem Nehemia der Mundschenk ist, hat selber angeordnet und befohlen, dass dieser Mauerbau auf gar keinen Fall weitergeführt werden soll. Denn die feindlichen Mächte um Israel haben ihm das erzählt per Brief und so, hey, wir kriegen ein richtiges Problem, wenn das weitergeht. Und dann lesen wir in Esra 4, Vers 1, ist das schon die ganze Zeit da hinten? Okay. Das ist das, was Artasasta sagt. Nun gebt Befehl, diesen Männern Einhalt zu gebieten. Beim Mauerbau. Diese Stadt soll nicht wieder aufgebaut werden, bis von mir Befehl gegeben wird. Also, erstmal nichts da. Und das ist der Zustand. Das ist der, Das ist der politische Zustand gerade in dieser Zeit. Und Nehemia hört das und er will nicht nur das machen, was er tun muss, sondern das, was nicht geschaffen werden kann. Und er tritt in diesen Riss leidenschaftlich und fängt an, für Jerusalem und sein Volk zu beten. Wir werden uns nächste Woche anschauen, wie Nehemia gebetet hat. Und da werden wir dann auch reflektieren miteinander, was hindert uns? Was hindert uns, in diesen selben Riss zu treten? Denn was Nehemia hier über Gott sagt, was er über Gott glaubt, verändert seine Art und Weise, Dinge in Angriff zu nehmen. Aber wir werden es jetzt hiermit belassen. Und ich möchte zum Abschluss mit euch ins Gebet gehen und diesen Gedanken mit aufnehmen, weil ich glaube, dass er heute sehr zentral und sehr wichtig ist. Kümmert dich der Zustand des Volkes Gottes. Kümmert dich der Zustand der Kinder Gottes. Hast du eine Sensibilität dafür, wie es um das Mauerwerk bestellt ist? Und dort, wo du eingerissene Mauern siehst, dort, wo Steine am Boden liegen und nicht an ihren Bestimmungsort gekommen sind, macht das was mit dir. Und ich habe jetzt natürlich, und das ist immer viel einfacher, die eingerissenen Mauern außerhalb dieser Gemeinde erwähnt. Das ist nämlich viel einfacher. Die anderen sind ja die Bösen. Aber wie ist es mit den Mauern dieser Gemeinde? Sehen wir die Nöte? Denn perfekt ist es nicht. Und lassen wir unser Herz davon berühren und vielmehr, meine Lieben, äußern wir das dann auch in einem Gebet vor unserem Gott? Oder bleiben wir bei Betroffenheit stehen? Lass uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wenn wir uns diesen Text anschauen, dann ist es viel näher an unserer Situation, als wir es vielleicht meinen. Herr, die Dinge, die wir besprochen haben, die Dinge, die wir uns angeschaut haben, wenn ich darüber rede, dann bringt das mein Herz teilweise echt zum Bluten. Und ich will auch nicht die Augen verschließen vor zerbrochenen Mauern hier in unserer Gemeinde. Und will aber nicht einfach nur jammern und traurig sein darüber, sondern es neben mir gleich tun und beten zu dir. Herr, hab Erbarmen. Herr, du bist ein großer Gott. Und manche Steine liegen am Rand, wurden niedergestreckt und brennen förmlich. Und wir beten zu dir, dass du Wiederherstellung gibst. Dass du Menschen, lebendige Steine, vielleicht auch gerade in diesem Raum, die sich fühlen, als wenn sie eben nicht in der Mauer eingefasst sind und nicht in einem Schutzraum geborgen sind, sondern sich allein gelassen fühlen, dass du dich erbarmst und sie wiederherstellst und du ihnen wieder den richtigen Platz gibst, dort, wo sie hingehören. Ich klage auch vor dir, Herr, dass wir in Deutschland, in Europa, dass das Vertrauen in dein Wort, auch teilweise von den Kanzeln, echt gering ist. Und dass die Liebe zu dir und zu deiner Wahrheit oft mit vielen Kompromissen bestückt ist. Und Herr, wir beten, handle du um deines Namens willen. Und tu das, was wir für unmöglich halten. Nehemia war konfrontiert mit politischen Mächten. Mächte, die wir uns gar nicht vorstellen können. Das war keine Demokratie, wo du irgendwie abgestimmt hast, sondern da hat der König gesprochen und dann war das gesetzt. Und dennoch hat sich Nehemia ein Herz gefasst und hat, hat zu dir gerufen und das Unmögliche versucht. Und ich will nicht einfach jammern und klagen und sagen, ach, es ist alles so schlimm und es wird alles den Bach runtergehen. Und nee, Herr, du bist groß. Du bist größer als unsere Not. Du bist größer als die Schande, die wir sehen. Du bist größer als die Verlorenheit, die wir vor Augen haben. Und du bist in der Lage, mit Kraft und Herrlichkeit da hineinzubrechen. Und ich bete, Herr, dass du es tust. Dass du unsere Gemeinden wieder erneuerst und erfrischt. Dass der Glaube an dich und dein Wort wieder entflammt. Dass die Faszination über dich, Jesus, zunimmt unter uns. Und dass wir brennen für dich. Und dass unser Herz ergriffen wird von diesem Zustand. Aber wir dich sehen und dich nicht aus den Augen verlieren, Herr. Herr, wir wollen unsere Häupter erheben. Wir wollen unsere Häupter erheben und nicht auf den Boden schauen und nur die Misere sehen, sondern wir wollen eine lebendige Hoffnung in unseren Herzen haben. Aber die können wir uns nicht einreden, Herr. Die musst du in uns entfachen. Tu es, Herr, durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir Hoffnung fassen für unser Land, dass wir Hoffnung fassen für unsere Gemeinden, dass wir Hoffnung fassen für unsere Gemeindebünde. Herr, ich bete, dass du Erneuerung schenkst, dass ein neues Erwachen entsteht und dass wir es sind, Herr, die in den Riss treten. Dass wir es sind, die in den Riss treten und du nicht sagen kannst eines Tages, ich habe gesucht, aber da war niemand. Herr, hier sind wir und ich will nicht irgendwie, dass Einzelkämpfer hier unterwegs sind, sondern dass wir wie ein Herz und eine Seele, wie ein Mann zusammenstehen. Und dich bitten, dass du nochmal neu Erbarmen hast. Und dass du mit deiner Kraft das tust, was wir nicht bewerkstelligen können, Herr. Du kannst es tun. Und ich glaube fest daran, Herr. Denn wenn du mein Herz erobern konntest, was dich oft genug nicht gesucht hat, was oft genug die eigenen Wege gehen möchte, wenn du in der Lage warst, mein Herz zu erobern im Sturm, dann kannst du das auch wieder tun. Und wir beten für Deutschland. Wir beten für Deutschland, dass deine Gnade wieder groß wird und dass deine liebevolle Königsherrschaft sich ausbreitet. Und ich bete für die Seelen in diesem Raum, die dich noch nicht kennen, dass sie von dir und deiner Gegenwart erfüllt werden und deine Anziehungskraft am eigenen Leib und in ihrem Herzen spüren und zu dir nach Hause kommen. Herr, danke. Danke, dass wir nicht hoffnungslos sind, sondern du für uns da bist. Amen.